Er Buchstabe tötete, aber der Geist der Liebe Gottes macht auch den Buchstaben lebendig im Anblick, im Angesicht Jesu am Kreuz. Gott hat diesen Antrag jetzt aufgenommen, wissend, was Sie meinen, ist nicht nach meinem Wohlgefallen. Das will ich nicht. Ich persönlich finde nicht mein Wohlgefallen und fordere ich nicht. Da spricht nämlich der Sohn zum Vater, als er in die Welt kam, in den Kosmos kam. Vater, an Brandopfern und Speisopfern und Sündopfern und so weiter hast du kein Wohlgefallen gefunden. Noch hast du es gewollt, noch hast du sie gefordert. Ja, wer hat denn diese Opfer gefordert? Antwort: die Engel. Wer hat gefordert? Wer hat gewollt? Die Engel. Wer hat Wohlgefallen daran gefunden? Die Engel, die Götter. Der Sohn verstand den Vater, der Vater meint mich. Deshalb spricht er sofort in jener Hebräerstimme: Da sprach ich zum Vater, siehe, ich komme. In der Rede des Buches des Gesetzes steht nicht von Lämmern und Böcken und Stieren geschrieben, nach deiner Meinung und Auffassung und deinem Willen, sondern von mir. Also, sie waren die gesetzgebende Behörde. Und nun ehrt Gott sie darin, nachdem ihr großer Irrtum offenbar geworden ist noch, dass sie jetzt den Forderungen, die im Gesetze geschrieben stehen, entsprechend nun eine Welt, die nicht sich hineinführen ließ in die Erlösung Gottes in Christus, aus dem Gesetz heraus, aus dem Fluch heraus, nicht? Die bleibt unter der Kontrolle und den Forderungen der Engel. Weil das nun aber harte Forderungen sind, übrigens, liebe Geschwister, wir dürfen in einem Satz, in einem zweiteiligen Satz, den ganzen gewaltigen Unterschied zwischen Gesetz und Gnade so zusammenfassen. Das Gesetz fordert Unmögliches von der Schöpfung durch Engel. Die Gnade Gottes aber in Christo Jesu schenkt Unglaubliches. Alles, der ganzen Schöpfung. Das ist ein Unterschied. Also ich glaube, ein größerer Unterschied kann sich kaum irgendwo darstellen. Nun lässt Gott diese damalige gesetzgebende Behörde gleichzeitig dann, was gibt es nach der gesetzgebenden Behörde, neben ihr eine ausführende Behörde, Regierung oder Ämter. Das ist dann die Gerichtsbarkeit der Polizei und aller Gerichtsordnungen, wie sie auch in der Menschheit vorhanden sind. Deshalb wimmelt es im Buch der Offenbarung von einem Engel zum anderen, von Engeln zu Engeln. Einer übertrifft den anderen an Herrlichkeit, an Größe und was wir nur wollen. Und was tut Gott? Ausgerechnet dort, wo die letzten Gerichtsergüsse die Geschöpfe treffen, bei den Zornschalen, was tut Gott? Dann gleicherweise der Sohn, im Heiligen Geist, gleicherweise wir selbstverständlich. Er zieht sich zurück, vollständig in die innerste Kammer.
In die Klausur.
Ja, in seine göttliche Klausur. Mhm. Währenddem diese furchtbarsten letzten Gerichte seine Geschöpfe treffen und tut ganz sicher das Gleiche, was Josef tat, als er sich aller Ägypter entledigt hatte und sich in die innerste Kammer zurückzog und sich zuerst einmal ausweite. Im Blick auf die Brüder, die ihn so schmählich verkauft hatten, gehasst hatten, sehend, was Gott für eine Rettung und für ein Wunder der Erlösung und Versöhnung
bereitet hatte. In diesen Tagen der Rache hat sich Gott so vollkommen zurückgezogen, dass selbst die höchsten Heiligkeiten der Engel, der Cherubim und so weiter, nicht mehr in seinen Gottestempel eintreten können. Denn die Herrlichkeit Gottes, der Liebe Gottes erfüllt und der Barmherzigkeit erfüllt so seine Gegenwart, dass dort niemand mehr Platz hat als er selber, der Sohn, der Heilige Geist und wir. Solange Gott die Engel richten lässt, schweigt Gott im Innersten und wir auch. Warum? Wenn die Engel dann ausgerichtet haben, muss ich einmal so sagen, was sie ausrichten sollen, ich habe bald beinahe gesagt, was sie angerichtet haben, was kommt dann? Dann kommen wir an die Reihe, von denen geschrieben steht, wisstet ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wir werden also die Richter richten. Und den Kosmos. Und Bruder Pfarrer Böhmerle hat einmal sehr fein geschrieben, als unser Gott daran ging, in seiner Schöpfung nach solchen Ausschau zu halten, die er an seiner Stelle und an der Stelle seines Sohnes zu Richtern über alle übrigen einsetzen könnte. Da ist sein Auge an denen hängen geblieben, die vor der Welt die allerletzten und allerverachtetsten waren, die die größten Sünder von allen waren. Wissen das, wenn er denen so viel Gnade erweist, dass sie überwältigt von seiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit dastehen, verherrlicht, allein aus Gnade. Die werden dann, wenn sie einmal richten werden, genauso richten, wie ich selber und mein Sohn im Heiligen Geiste richten würden. Sie werden dann nicht selber als Schalksknechte erfunden werden von mir, sondern sie wissen, dass sich die Barmherzigkeit letzten Endes rühmen wird gegen alles Gericht. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Er wird durchgeführt. Und mein Wohlgefallen werde, das kommt nicht zustande, sondern das tut er. Denn die ganze Gesetzeshaushaltung steht nicht unter dem Wohlgefallen Gottes. Es entspricht dem guten Willen Gottes. Nicht? Es gibt ja einen guten, einen wohlgefälligen und einen vollkommenen Willen Gottes. Ich sage hier jetzt ganz einfach so. Wenn ich bei meinen Söhnen finde, jetzt ist eine Tracht Prügel, völlig, ja, das Wort habe ich gesagt. Dann habe ich das im besten Fall für gut befunden, aber für wohlgefällig und vollkommene Sache sicherlich. Ne? Ja. Die Schöpfung, die ganze Schöpfung, von Satan bis zum letzten Wurm, passt ja wunderbar zusammen. Haupt und Schwanz. Ne? Stand nicht unter dem vollkommenen und nicht unter dem wohlgefälligen Willen Gottes, sondern auch nicht unter dem guten, sehr guten. Ja. Die Schöpfung war von Gott rückschauend, wie soll ich sagen, taxiert worden als sehr gut. Zu dem sehr gut gehörte alles, was nachher möglich wurde. Warum? Weil die zukünftige Endherrlichkeit nur mit all den Möglichkeiten, die davor lagen, möglich war. Wir dürfen anschließend an den gestrigen Abend unsere Passafeier des Brotbrechens für uns, die Festfeier, lasst uns Festfeier halten, schreibt Paulus, und der Herr hat ja Gnade geschenkt, dass wir nicht mit trostlosen Angesichtern hier zusammensitzen mussten, sondern wirklich uns freuen durften des Evangeliums Jesu Christi. Dürfen wir gleich übergehen zu einer anbetungswürdigen Feststellung in dieser Dreierordnung. Das, was war, das, was ist, das war und wird sein. Wieder im Blick auf Gott und Christus vorerst. Was auf Golgatha geschah, geschah ein für allemal. Aber, ein für allemal. Jetzt kommt die andere Seite der gleichen Wahrheit. War der Herr Jesus nur in dem Augenblick, da er am Kreuze hing, das Lamm Gottes? Ja. Im Fleische geschah das ein für einmal endgültig, rückwirkend und in die Zukunft wirkend. Aber, was lesen wir? Wie war es vor Grundlegung der Welt in Bezug auf ein Lamm Gottes? Christus, der Sohn Gottes, wurde als Lamm Gottes für die ganze Schöpfung ersehen, wann? Vor Grundlegung der Welt. Wer will, vor dem Niederwurf der Welt. Da stand er bereit mit einem Ja, Vater. Ich will. Bin bereit. Vor dem der Welt. Also, war damals schon ein Lamm Gottes da. Am Anfang. Ja. Jetzt kommt eine zweite Stufe. Zwischen Vorgrundlegung der Welt und Golgatha liegt ein gewaltiger Einschnitt in der Handlungsweise im Ratschluss Gottes, nämlich jetzt kommt Vorgrundlegung der Welt, kommt Grundlegung der Welt. Das ist doch eine grundlegende Angelegenheit. Nicht wahr? Was geschah dort? Jetzt kommt das Unglaubliche. Da lesen wir dieses Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt ersehen von Gott, ausersehen dazu, wurde geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Können wir die Stelle? Im Buch der Offenbarung. Geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Ja, was sollen wir dazu sagen? Beispiel. Angenommen, wir haben wieder ein großes Projekt, vorerst im Projekt vorliegen. Noch nichts geschehen, als im Voraus, in Gedanken überlegt, projektiert, vorgesehen, alles. Angenommen, ich hätte die Fähigkeit wie Gott, ich sehe auch, in dem Augenblick, wo, bei mir ist er tatsächlich durch die Gnade Gottes der Fall, mein jüngster Sohn arbeitet mit in meinem Büro, im Architekturbüro. Jetzt weiß ich, im Augenblick, wo die Fundamente gelegt werden, macht er eine Baukontrolle und kommt um. Stürzt gerade in die Fundamentgrube hinunter, nächste Betonwall drüber und ich habe mit meinem Sohne den Grund gelegt für einen Neubau. Angenommen, ich wüsste das. Wüsste gleichzeitig, das ist aber nötig, um alle meine Feinde zum Schweigen zu bringen. Und ich wäre willens, dass das so kommt. So. Jetzt würde bei mir gelten, ich sehe voraus, nicht, dass mein Sohn diesen Opferpreis zahlen muss und ich damit. Es ist er vorgesehen, bevor etwas geschieht. Also vor Grundlegung, vor Fundamentlegung des Baues. Jetzt kommt die Fundierung des Baues. Und jetzt, in dem Augenblick, wo er schon beginnt, die Messschnüre zu spannen, die Senkbleie in die Tiefe zu lassen, nicht wahr? Er weiß es, Bescheid, und ich auch, ne? Verstehen wir jetzt. Da ist er schon 7-mal gestorben, bevor er umgekommen ist, nicht wahr? Ja, geschlachtet worden. Nach Geist und Seele. Also, geschlachtet als Lamm Gottes von Grundlegung der Welt an, wenn wir das schon verständnisvoll menschlicherweise so ansehen und verstehen dürfen, wie viel mehr vor unserem Gott. Er begann, der Vater durch den Sohn, die Schöpfung zu schaffen, wissend, was immer ich schaffe, ist eines Tages Feindschaft wider mich. Und bedeutet für mich Hass, Widerspruch und mit allen Folgen. Also geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Das war aber wohl neu, was die Grundlegung der Welt betrifft, aber nicht neu für Gott. Das war vorher schon ein Lamm ausersehen. Jetzt wurde es dem Geiste nach geschlachtet von Grundlegung an. Mit dem Beginn der Schöpfung. Weil nun die Geschöpfe dieses Leiden Gottes von Grundlegung der Welt an für ihn wirklich eingeschlachtet werden, Tag um Tag. Weil die Geschöpfe das niemals begreifen könnten, verstehen könnten, Einsicht gewinnen könnten, mitfühlen könnten, hat Gott beschlossen, das, was er wirklich damals schon litt, für alle im Fleische noch einmal darzustellen, in tiefster, erniedrigter Sichtbarkeit, im Material. Und dieses geschah nun in der Mitte der Äonen, ein für allemal auf Golgatha. An jedem Tage sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten ohne Fehl. Jetzt geschah das, ein für allemal, aber war das früher auch schon der Fall, das was geschah? Ja. Und früher auch noch? Ja, wie ist es jetzt aber in der Zukunft? Wenn Gott sich immer derselbe bleibt, was lesen wir in Offenbarung 4, 5? Christus als der verherrlichte, bevollmächtigte Menschensohn jetzt da oben, weil er es sich gefallen ließ, die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, einer gefallenen Menschheit, an sich zu tragen, hat Gott ihn als Sohn Adams, der gesündigt hatte, vollwertig anerkannt und dafür gesorgt, dass ihn die ganze Schöpfung, Engel und Menschen, als echten Sohn Adams anerkennen müssen und werden. Und Gott sagt, nachdem er ihn hoch erhöht hat, über jeden Namen, der genannt werden kann, wohl noch, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, aber hinfort bist du nicht länger nur mein Sohn, sondern legitim, vollkommen der Gerechtigkeit Gottes und aller Gerechtigkeit entsprechend, ein echter Sohn Adams, ein echter Menschensohn. Wie wir lesen, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott, dem einen, und den Menschen, den vielen. Wen? Den Menschen, Christus Jesus, so lesen wir. Also Christus als derjenige, der die Vollmacht hat über alle Schöpfung, über alles, über Himmel und Erde, über Tod und Leben, über Gericht und Gnade, über Hohes und Tiefes, Vollmacht über alles, steht nicht länger da als ein überlegener Sohn Gottes, von Geburt her, nicht? Sondern als was steht er da? Als einer von uns. Als ein Sohn des Menschen, Adams. Er steht also als Vertreter nicht auf der Seite Gottes, sondern auf unserer Seite. So hat Gott ihn uns so völlig geschenkt. Er steht also nicht auf der Seite Gottes und spricht von der Seite uns gegenüber für uns, tritt er ein in der Weise, sondern er steht da als Menschensohn, als Mittler der gesamten Menschheit vor Gott. Anbetungswürdig. Und in dieser Herrlichkeit erscheint er in Offenbarung 5 als wie ein Lämmlein geschlachtet. Wie ein Lämmlein, wie geschlachtet. Also stimmt es bei ihm auch in dieser schwersten Hinsicht, leidenvollsten Sache. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das Lamm. Warum ist er in alle Ewigkeit das Lämmlein wie geschlachtet? Vater, du verherrliche deinen Sohn. In welcher Gestalt? Als Lamm. Das ist seine größte Herrlichkeit, seine größte Ehre. Der Anblick sich stets steigenderer Anbetung in der Herrlichkeit, der zukünftigen Herrlichkeit. Wenn Gott einmal alles sein wird, in allem und allem, dann habe ich schon selber mal gedacht, und andere haben es mir bekannt, dass sie auch so gedacht haben, ja, beginnt es dann nicht langweilig zu werden. Mhm. Was? Der sagt,
Das habe ich auch schon
gedacht. Freut mich sehr. Ja. Ja. Also.
Wozu noch?
Hier eine Antwort. Was steckt denn in den Worten drin? Nun bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte dieser drei. Also wenn alles vorübergegangen ist, bleiben diese drei Stücke immer, immer. Die hören nie auf. Na bitte, ich kann aber ja nach der Schrift nur glauben, was ich nicht sehe. Nicht die Torheit der Welt spricht, ich glaube nur, was ich sehe. Nicht? Das ist ja Blödsinn. Gibt es gar nicht. Man kann nur glauben, was man nicht sieht, sagt die Schrift. Ebenfalls kann man nur hoffen, was man nicht sieht. Wenn jetzt dann, wenn die Vollkommenheit, das Ziel Gottes erreicht ist, das erste Ziel mit der Schöpfung, die Versöhnung aller da ist, dann ist immer noch Glaube da. Das heißt was? Gott hat immer noch Reserven, uns anzukündigen. So, jetzt ist erst der Abschluss des Ersten da. Jetzt, meine Herren und Damen, wird es nicht langweilig, sondern jetzt können wir erst beginnen, nicht? Fröhlich zu sein. Jetzt können wir erst beginnen. Dann sagt er, das nächste ist das, das zweitnächste das und das, ihr macht das und mit euch macht das und so weiter. Dinge, die alle, die vollendet sind, noch gar nicht wissen, die Gott neu verkündet. Aber die sind noch nicht da. Also kann man sie nur glauben und hoffen. Und diese Hoffnung, dann werden alle gleich wie der Sohn dem Vater alles geglaubt hat, je und je. Und was der Vater ihm verheißen hat, in lebendiger Hoffnung festgehalten hat, das wird dann die ganze Schöpfung gleicherweise tun. Ja. Und dann kann Gott uneingeschränkt
Schlag auf Schlag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis in alle, jetzt können wir endlich einmal das Wort unendlich brauchen, einsetzen. In die unaufhörliche Unendlichkeit das Wachstum Gottes wachsen lassen mit seiner ganzen Schöpfung. Ohne Ende. Immer noch herrlicher. Immer noch herrlicher. Noch nicht genug. Das bisherige reicht nicht an das heran, an das, was noch kommt, meine Lieben. Also, ich glaube, wir sind wieder einmal Toren gewesen. Ne?
Ja, aber, oh,
aber nicht aber.
Ja.
Ja, aber.
Ja, ich will das sagen.
Ja, komm.
Es ist für mich eine groß zu wissen, dass die nachäonischen Zeiten auch noch weitergehen.
Jawohl.
Genau, wir wissen nicht, wie viel voräonische Zeitalter waren. Es wird nicht mehr so lang dauern, wie es schon war, das glaube ich auch.
Jawohl.
Aber immerhin, es wird noch Äonen geben. Und ich gehe da, möchte ich sagen, ich denke da an meinen jüdischen Mitbürger, oder wenn ich so sagen darf, den großen Moses Mendelssohn, der einmal gesagt hat, allmächtiger Gott, wenn du mir würdest auf der einen Seite würden geben, die ganze Lösung nicht deiner Probleme. Und auf der anderen Seite, ein anderer Teller gleichsam, die Sehnsucht, das Begehren, das zu verstehen. O Herr, dann würde ich mich demütigen und sagen, Herr, wart noch mit der Lösung und gib mir noch
mehr Sehnsucht.
Gib mir noch etwas zu kauen. Ja. Ha, das Problem. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist das jeden beschäftigt das irgendwie, doch? Nicht?
Ja. Sehr schön. Und unser Gott gibt dem Menschen so nicht nur ein oder andere, sondern beides.
Ja.
Das heißt uns allen. Das ist das Wunderbare. Und weiter. Gott schuf die Himmel und die Erde. Geschah das einmal? Wird es wieder geschehen? Wie steht es heute? Sind heute auch Himmel und Erde da? Sind die jetzigen Himmel und die jetzige Erde die ersten? Wunderbar. Man muss nur Fragen stellen, man braucht gar nichts zu dozieren. Die wissen schon alles. Gott schuf, das geschah. Und es waren Himmel und eine Erde von damals, die im Wasser untergingen. Und jetzt kommt erst 1. Mose 1, die ersten Verse. Und als die im großen Wasser untergegangen waren, begann Gott, 1. Mose 1, Vers 2, 3, 4, und die sogenannte Schöpfung durchzuführen. Es war bereits eine Wiederherstellung, eine aus in den Chaos geratene Schöpfung. Das ist die gegenwärtige Schöpfung, die gegenwärtigen Himmel und die Erde. Sind das die Letzten?
Nein.
Die werden, jene gehen und die Ersten gehen unter den gewaltigen Wassern. Und die jetzigen Himmel und die jetzige Erde werden aufgelöst werden, in gewaltigem Geräusch, das Feuer aufgelöst in ihre Elemente, die Uratome. Um neuen Himmel und einer neuen Erde Platz zu machen, die dann endlich, sollst du Gott zwei oder dreimal, und das dritte Mal ist es dann bleibende unendliche Herrlichkeit. Es ist gut, wenn wir hier die Weite solcher verachteten, einfachsten Worte der Weisheit Gottes, ausgesprochen, niedergeschrieben durch Salomo, einmal näher ansehen. Die Weite. Denn von Salomo dürfen wir ja lesen, Gott gab Salomo sehr große Einsicht. und Weisheit wie der Sand am Ufer der Meere. Bleiben wir einen Augenblick bei diesem von Gott gewählten Bild stehen. Ja. Unterdessen machen wir wieder einmal die Fenster auf. Wir haben gesehen, Gott gab Salomo sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens. Jetzt füge ich hinzu, die leider den meisten Gläubigen fehlt. Nach Weisheit und Einsicht verlangen alle, und wir haben die Verheißung dazu, aber von Weite des Herzens, da spricht Paulus nichts davon, nicht?
Drängen.
Was schreibt Paulus? Salomo war der weise Baumeister im Alten Testament. Dürfen wir so sagen? Ohne Zweifel. Wer war der weise Baumeister im Neuen Testament? Nein? Haben Sie gesagt Jesus?
Christus, ja.
Christus. Muss ich leider Sie enttäuschen. Aber wir verstehen uns sofort. Jesus von Nazareth war nur der Sohn des Tekton. So heißt es, leider mit Zimmermann übersetzt, das heißt Baumeister. Im Orient wird ja nicht mit Holz gebaut, wie bei uns in Deutschland, nicht in den Alpen, sondern aus Stein. Er war nicht Zimmermann, sondern Baumeister. Der hat steinerne, massive Häuser gebaut. Also lassen wir einmal die Säge und die Axt auch gelten, meinetwegen. Aber merken wir uns, er war der Sohn des Tekton, des Baumeisters. Tekton. Paulus kann schreiben, so habe ich als Weiser Architekton. Das ist das griechische Wort. Das ist der Chefbaumeister. Also wer ist mehr der Chefbaumeister oder der Sohn des Baumeisters? Sehen wir, wie das wirklich stimmt, wenn Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Er lässt seinen größten Erzfeind von ehemals als Chefbaumeister antreten und er begnügt sich, der Sohn des Baumeisters zu sein. So wie Gott in der neuen Schöpfung, seiner ganzen Schöpfung, ein neues Jerusalem bereitet, er selbst stellt sich mit seinem Sohne, ja, seiner Schöpfung als Tempel, denn Gott ist ihr Tempel und das Lamm zur Verfügung, und er selbst ist mit was zufrieden? Mit einer Hütte unter den Menschen. Nicht? Und wir bauen uns, Gott,
ja. Hm? Nicht? Nein, ich bin ja. Wir haben
verlernt. Ja, schön. Ja. Also wir als Globo-Menschen, ja, die bauen sich heute in Paläste und Annehmlichkeiten und Luxus hinein ohne Geld. Und Gott, für den der Begriff Luxus viel zu wenig ist, nicht? Von Anfang an. Der zielt auf eines heraus, endlich einmal inmitten seiner geliebten Schöpfung mit einer Hütte Verlieb nehmen zu dürfen. Nachdem er die ganze Schöpfung in seine Herrlichkeit hineinversetzt hat, bezieht er eine Hütte in ihrer Mitte. Was geschah also? Er bleibt sich auch darin treu, dass er seiner Schöpfung alles geschenkt hat und holt es nie mehr zurück. Was will er sein? Was wurde Jesus? Philipper so und so. Nichts. Nichts. Hat sich zu nichts gemacht. Steht in Philipper. Das ist das Ziel Gottes. Auf dass alle anderen alles seien und alles haben. Ist das die Gesinnung, die in Christo Jesu war?
Und der Sohn sagt, ich kann nur das tun, was ich zuvor den Vater habe tun sollen. Und als er sich zu nichts machen ließ, hat er den Vater verherrlicht. Das ist das Programm des Vaters. Er, von dem das ganze All abhängig ist, dem das All alles verdankt, will einmal nichts sein. Dass Gott das wirklich im Sinn hat. Denn dort, in der zukünftigen Vollendung, gelten genau die umgekehrten Maßstäbe, wie sie unter der Herrschaft des Gottes und des Fürsten dieses Zeitalters gelten. Dort ist das, was nichts ist, Nummer eins. Und wer bereit ist, der Letzte zu sein, ist unbedingt der Erste. Das sind ganz andere Maßstäbe. Das nebenbei. Jetzt, wenn es erste Himmel und eine erste Erde gab, der Zeit nach einen mittleren Himmel und eine gegenwärtige Himmel und Erde, die vergehen werden und dritte Himmel und eine dritte Erde erscheinen werden, die Bestand haben dann, dann gibt es ja zwischen diesen drei Stücken zwei Phasen von Geburtsleben. Das erste ging unter. Katastrophe. Gott schafft ein zweites Neues in Bezug auf Himmel und Erde. Und was geschieht mit ihnen? Die gehen in Feuer unter. Mit der Katastrophe. Und dann kommt das dritte. Bleibende. Wie nennt die Schrift diese Geburtswehen-Katastrophen, Einschnitte? Wir kennen den Ausdruck alle, und zwar auf Hebräisch. Tohu Wabohu. Tohu Wabohu. Gab es einmal ein Tohu Wabohu?
Ja.
Gibt es noch einmal ein Tohu Wabohu?
Ja.
Ah. Wir werden sehen, sogar inmitten der gegenwärtigen Himmel und Erde gibt es noch ein Tohuwabohu. Wir lesen. Wir schlagen auf, vielleicht zuerst den zweiten Petrusbrief, drittes Kapitel. Irrtum der Wissenschaft heute, oder ein Irrtum grundsätzlicher Art, ist aufgedeckt in Vers 4 und 5 von Kapitel 3. Das nebenbei noch beachten, können wir uns nicht genug merken. Sie sprechen, sie werden Spötter genannt. Die sprechen aber etwas, was gar nicht so spöttisch aussieht heute. Sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft, seiner Ankunft? Wird heute so besprochen.
Ja.
Denn, jetzt kommt ihre Begründung. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, seit Menschengedenken, würden wir sagen, seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, von Anfang der Schöpfung an. Wie bleibt alles so? Das heißt, die Naturgesetze, die uns heute bekannt sind, mit denen wir laborieren, die waren immer so, wie wir sie heute besitzen, von Anfang der Schöpfung an. Das heißt, das ist ein ganz bescheidener Spötter, nicht? Als Spötter. Der anerkennt wenigstens noch eine Schöpfung. Ein Anfang. Der große Irrtum besteht darin, dass sie entgegen dem Worte Gottes sagen, das war immer so. Ne? Was sagt die Schrift? Das war gar nicht immer so. Die Gesetze der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde, die waren nicht immer so, die waren einmal ganz anders. Die ersten Himmel und die erste Erde war ganz anders. Das heißt, ganz anders mit anderen Gesetzen erfüllt.
schon bei der Wiederherstellung zu dieser Schöpfung, darf ich einmal nur einen Punkt herausgreifen, also schon bei dieser Schöpfung am Anfang, schuf Gott keine Sonne am Himmel, sondern, jetzt bitte, wer ist Schriftgelehrter? Was schuf Gott am vierten Schöpfungstag? Bitte? Er schuf Himmelslichter, erstens nicht die Sonne, sondern das große Licht und das kleine Licht, nicht den Mond. Denn der Mond ist schon Finsternis heute, damals war er nicht Finsternis im Anfang. Da war ein kleines Licht, das kleine Licht, das große Licht, das kleine Licht und auch die Sterne. Bin ich jetzt Buchstabenglauber oder glaube ich jedem Jod? Das ist ein großer Unterschied. Als Christus, dem Apostel Paulus, vor Damaskus entgegentrat in seiner Herrlichkeit, lesen wir, da umstrahlte mich ein großes Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Dort, wo das Wort Sonne zum ersten Mal in der Schrift erscheint, ist sie schon behaftet mit Untergang. Sonne ist das Licht, das gegenwärtige Licht am Himmel, das auf und unter geht. Eine ganz andere Ordnung. Als Gott das große Licht schuf, da war ja der Mensch noch nicht da. Und als der Mensch geschaffen wurde, war der Mensch sehr gut geschaffen, in ein Paradies versetzt. Und das große Licht leuchtete in einer Kraft, die den Glanz der Sonne später übertraf. Hätte Gott die Strahlkraft des großen Lichtes belassen, nachdem der Mensch gefallen war, damit die ihm untergebene Schöpfung, dann hätte die rasch alles versenkt. Die erste Stelle, wo dieses große Licht herabtransformiert ist zur Sonne, zur bescheidenen Strahlkraft von heute, finden wir dort, wo Abraham von Finsternismächten umgeben wird, dann heißt es, da die Sonne, und jetzt kommt zum ersten Mal das Wort Sonne in sich, da die Sonne untergegangen war. Da hat er erlebt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da die Sonne untergegangen war, umgab ihn dichte Finsternis und Gewölk und ein Feuer brannte und so weiter. Und dann erschien Gott im Gericht mit der Zerlegung der Opfer da. Sonne weiß ihren Untergang. Als großes Licht, das den Glanz der Sonne übertrifft, kann Christus nie mehr sterben, wie er dort dem Paulus begegnet. Merken wir, wie wir die einzelnen Zeugnisse des Wortes Gottes an den verschiedensten Stellen der Schrift erscheinen, erleben können, wie sich das Wort erfüllt, in seinem Lichte des ganzen Wortes Gottes, sehen wir das Licht, das heißt die einzelnen Fragen göttlich beantwortet. Deshalb lesen wir, weil im Anfang nicht die Sonne war, unsere Sonne heute, vielleicht der gleiche Körper, oder nicht, aber nicht die gleiche Strahlkraft, sondern das große Licht. Das war im Anfang, das wird also am Ende sein bei dieser Schöpfung. Wie wird die Sonne einmal leuchten?
Siebenmal heller
als heute. Also dürfen wir rückschließend annehmen, dass sie auch einmal schon siebenmal heller geleuchtet hat. Und das hätte der gefallene Mensch und die gefallene Schöpfung nicht ertragen können. Das kann die Schöpfung erst wieder ertragen, wenn Gott sie selbst, die Menschheit, die Menschen, neu durch Auferstehung und Verwandlung so wieder hingestellt hat, dargestellt hat, dass sie nicht nur dieses Licht ertragen können, sondern direkt bedürfen. Also haben die Recht, die sagen, also war es immer von Anfang der Schöpfung an, ihr sollt wissen. Ja. Und das ist ihr großer Rechenfehler. Generalrechenfehler. Deshalb kommen sie auf die Jahrmillionen. Also haben die Recht, die sagen, also war es immer von Anfang der Schöpfung an, ihr sollt wissen. Ja. Und das ist ihr großer Rechenfehler. Generalrechenfehler. Deshalb kommen sie auf die Jahrmillionen, Milliarden, Milliarden, wenn ich annehme, dass der gleiche Rhythmus und die gleichen Gesetze von heute ad libitum in die Vergangenheit zurück existiert haben, dann haben sie recht. Dann hätten sie recht. Ja. Aber wenn Gott geruhte, zu gewissen Zeitintervallen vollständig umzuschalten, nicht, plötzlich Neues hinzustellen, na, dann stimmt die Rechnung überhaupt nicht. Nicht. Überhaupt nicht.
Ja, die physikalischen Folgen der Sintflut können wir nicht berechnen.
Schon das, ja. Wenn nur eine Katastrophe, die jedem Sonntagsschulkind bekannt ist, nämlich der Sintflut, geglaubt würde, einmal für bloß prüfungsweise einmal untersucht würde, nicht? Dann wäre während den 40 Tagen und Nächten der Sintflutkatastrophe, die ja nach dem biblischen Bericht nicht nur etliche Haushoch die Ebene Sinai überschwemmt hat, soweit stimmt die Wissenschaft heute überein, nicht? Sondern nach der Schrift waren die größten Gipfel der Berge der Erde so und so viel Ellen vollständig mit Wasser überflutet. Damit ja auch nicht wir Gläubigen auf die Lüge hereinfallen, ja, höchste Gipfel der Berge, da waren die hohen Hügel in der Ebene Sinai, wo die ersten Menschen wohnten, steht eben geschrieben, über die Gipfel der höchsten Berge oder über die höchsten Gipfel der Berge, die unter dem ganzen Himmel sind. Welcher Berg ist dann ausgeschlossen, bitte schön? Kein einziger. Auch nicht der Ararat, nicht? Dort landete die Arche, nicht? Auf dem Gipfel. Also war auch der unter Wasser. Also, wenn dieser biblische Bericht einmal nur probeweise nicht in die Rechnung der Konsequenzen eingesetzt würde, dann wären dort Dinge, Überlagerungen von Schichten, nicht? Wir wissen ja, ja, wenn nur ein Schutzwall oder ein Staudamm eines Staubeckens birst, nicht? Berstet, nicht? Was das für Katastrophen gibt im Tal unten, wie da ganze Bergwände unterholt einstürzen und das Oberste zu unters kommt, nicht wahr? Dass also die riesen Ölschichten im Kohlensteinlager und alles das, was da so und so geordnet vorliegt, dass auf dem Gipfel der höchsten Berge Versteinerungen sind von Tiefseewesen, die nur am untersten Meer und Meeresgrund leben können, nicht? Wenn einmal der biblische Bericht nur einmal ehrlich, die alle so ehrlich sein wollen heute, nicht? Wir kennen ja den Begriff. Na, das liegt mir so gar nicht.
Intellektuelle Redlichkeit.
Sehr schön, ja. Ja. Unsere modernsten Theologen haben für sich als Spezialisten offenbar sich zu einer Zunft zusammengeschlossen, die sie überschreiben, wir gehören zur Zunft der intellektuellen Redlichkeit, nicht wahr? Diese intellektuelle Redlichkeit besteht nun darin, dass sie endlich ehrlich zugeben, dass die Bibel ein veraltetes, unzuverlässiges Buch ist. So ehrlich und redlich sind sie endlich einmal heute. Ja. Ich habe den Eindruck, die Spötter, die hier beschrieben werden, die sind direkt gerechtfertigt vor der heutigen Theologie. Also,
nebenbei.
Er schreibt, damit schließen wir,
Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Aber, jetzt melden wir uns aber mit einem Aber an. Aber bitte, liebe Geschwister, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, aber nicht für uns wie ein Dieb. Der Tag des Herrn, des Gerichts, kann überhaupt erst kommen, entschuldigt einmal, wenn ich sage, wenn wir auf der Diebesseite sind, beim Herrn, und kommen mit dem Herrn in Herrlichkeit. Ihr aber, Brüder, seid nicht von der Nacht noch von der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift, sondern ihr seid Licht und vom Tage Söhne des Lichtes. Und wer am Tage wandelt, im Lichte wandelt, wo stößt er sich an? Wo sieht er unklar? Was sieht er nicht? Wer in der Finsternis wandelt, der stößt an. Also, wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber in Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Wann geschieht das? Zum Glück erst nach dem tausendjährigen Reich. Es ist sicher nicht von ungefähr, dass gerade im Vers 8, das ist wichtig, weil etliche behaupten, das geschieht schon vor dem tausendjährigen Reich. Die Betreffenden haben nicht ganz Unrecht, denn das, was vor dem tausendjährigen Reich an Gerichtserweisungen Gottes durch die Engel geschieht, ist das kleine Vorbild von dem, was nach den tausend Jahren geschieht. Kurz gesagt, es ist klar, Harmageddon geschieht vor dem tausendjährigen Reich. Gog und Magog geschieht nach den tausend Jahren, steht ganz deutlich geschrieben. Aber, bitte? War es ausgeschlossen?
Ja, er kommt ja zweimal.
Wieso ist das ausgeschlossen?
Weil das Volk Israel wohl begräbt.
Lieber Bruder, komm, guck mich mal an und lach mal mit mir, fest nicht. Wir werden gleich beide lachen. Ja, ich hätte beinahe gesagt, du wirst dich ein bisschen schämen. Und nachher herzlich lachen. Gell? Wir schlagen Offenbarung so und so auf, einen Augenblick. Also er hat eben gesagt, ich bin überzeugt, in voller Überzeugung und mit dem Schwergewicht, des Schwertes des Geistes, Achtung, das zum Glück aber zweischneidig ist. Eine Schneide wurde nicht, die hat er angeführt und ich habe prompt die andere Seite gezogen. Nicht? Also, hören wir und sehen wir und lesen wir und nehmen zur Kenntnis.
Offenbarung 20, Vers 8.
Ja, Offenbarung 20, Vers 8. Also genau das, um was es jetzt geht. Nicht? Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, ist das am Anfang oder nachher, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog. Also wann? Vor oder nach den tausend Jahren? Wann? Bitte, laut und deutlich, nach den tausend Jahren. Aber, jetzt kommt wieder das Aber.
Jetzt kommt eben
jawohl, jetzt kommt die andere Seite. Ja. Genau das, woran ich jetzt stehe, zu bezeugen. Ich wollte eben sagen, Harmageddon vor den tausend Jahren ist das kleine Gog und Magog. Und Gog und Magog ist das Abschließende, was Gott noch einmal tut, am Ende der ganzen Schöpfung, nicht nur am Ende dieses Äons, am Ende dieses Äons, vor den tausend Jahren, findet Harmageddon statt. Harmageddon mit allen Einzelereignissen, die bezeugt werden, sind zum Verwechseln ähnlich mit dem, was bei Gog und Magog nach den tausend Jahren hier geschieht. Nur ist das, was vor dem tausendjährigen Reich beschränkt, dort tritt auch ein Krug, ja, bei Hesekiel vom Lande Magog auf, mit den entsprechenden Namen noch, Rosh, Messech und Tubal, und was dort bis in alle Einzelheiten beschrieben wird, kann unmöglich nach den tausend Jahren sein. So, aha. Ah, jetzt seht, wie er lacht. Gell? Also hat er jetzt recht oder nicht?
Beide.
Ja, sehen wir. Das sind die beiden Seiten jeder Schrift Gottes. Schon das Gesetz war beschrieben auf dieser und auf jener Seite. Und die Rolle, die Gott dem Hesekiel zugemutet hat oder dem Jeremia, die war inwendig und auswendig geschrieben. Und die Rolle, die Johannes zu verdauen hatte, die war im Munde süß und im Bauche bitter. Nicht? Das waren wieder die zwei Seiten. So, ja, bitte.
Ja, Willi? Ja. Bei uns kommt der Gog aus dem östlichen Norden. Und nach dem Tausend der in Reich kommt Gog und Magog kommt von allen
Ecken. Von allen vier Ecken, ja. Ja. Da haben wir das kleine. Nicht wahr? Weil das kleine Gog und Magog ist Harmagenon, also so sehe ich es, gell, das kann ja, wir haben bis zur Erscheinung des Herrn in Herrlichkeit, zur Aufrichtung des Reiches, so viel ich hoffe, wir sehen, nur noch etliche Jahrzehnte in Rechnung zu setzen.
Richtig.
Bitte.
Man kann sagen, Harmagenon ist, möchte ich sagen, im Zentrum auf Israel.
Sehr gut, sehr gut.
Und das andere ist dann Weltklein.
Jawohl,
Weltklein.
Das Gog und Magog, das den Namen hundertprozentig verdient, ist abschließendes Gerichtskatastrophe für die ganze Schöpfung. Dort anschließend das Feuer, das bei Gog und Magog nach dem tausendjährigen Reich fällt, das verzehrt die Himmel und die Erde. Nicht nur die Werke auf ihr, so geschieht es vor dem tausendjährigen Reich, liebe Geschwister, unsere chemischen Fabriken, unsere Tunnels, unsere Brücken, unsere ganze Baukunst, Tiefbau, Hochbau, was alles nur konstruiert wurde, verbrennt alles. Denn die Nationen mühen sich nun einmal nicht fürs tausendjährige Reich, sondern fürs Feuer. Und im tausendjährigen Reich wird jeder sitzen unter seinem Feigenbaum und Weinstock. Die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Gibt es dafür chemische Fabriken? Gibt es da noch Ruhrgebiete und Saalgebiete? Da freue ich mich für meine liebe Frau. Wenn die nur von Weitem ein rabenschwarzes Hochkamin sieht, dann macht sie am liebsten schon rechts und kehrt. Ja. Also nur nebenbei. Ja. Vor dem tausendjährigen Reich Harmagedon ganz sicher. Und die Einzelumstände werden im Propheten Hesekiel geschildert, die, wie sie dort geschildert werden, unbedingt noch vor dem tausendjährigen Reich nur sich ereignen können. Denn nicht mehr. Ja. Aber was dort zum Beispiel heißt, sie werden hinausgehen und die Leichname sehen, Tale hin und nicht. Wer sind die Sie im tausendjährigen Reich, die seelisches Anschauungsmaterial nötig haben? Die Menschheit, die im tausendjährigen Reich im Genuss dieses Paradieses leben wird, als Masse, ist noch Fleisch. Es heißt, alles Fleisch wird hinausgehen von Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond. Und die Leichname und der und so weiter anschauen, die im Gerichte Gottes, in dieses Gericht Gottes gefallen sind. Warum? Im tausendjährigen Reich ist der Geist Gottes nicht innewohnend bei der Menschheit, sondern die Menschheit als solche ist Fleisch, noch Fleisch. Und im tausendjährigen Reich herrscht nicht die Gnade, sondern das Gesetz und das Gericht, Gerechtigkeit und Gericht herrschen im tausendjährigen Reich. Das bedeutet, weil Gott den Satan und jede Kraft der Dämonie gebunden hat, lahmgelegt hat, alle sozialen Verhältnisse göttlich ideal geregelt hat. Es braucht keiner nicht nur zu hungern, sondern alle haben alles im Überfluss. Ist deshalb der Einzelne, wenn er im Geringsten sündigt, etwas tut nach dem Gesetz, am anderen Morgen nicht mehr da? Morgen für morgen wird die Rolle des Bannes ausgehen von Jerusalem über die ganze Erde. Und jeder Sünder wird mit dem Tode bestraft. Da herrscht nicht die Gnade und die Langmut Gottes, sondern das Gesetz wird ausgehen von Zion. Und das Gesetz richtet einen Menschen ohne Barmherzigkeit. Bitte. Beispiel dafür ist das, was geschah zu Pfingsten mit Ananias und Sapphira. Worin bestand ihre Sünde? Ihre Todsünde. Dass beide augenblicklich tot umfielen, als sie den Versammlungssaal betraten. Sie hatten das meiste ihres Besitzes zu Füßen der Apostel gelegt. Ihr Feldtritt bestand darin, dass sie nicht alles gebracht haben. Dass sie nur heuchelten, als hätten sie alles dargebracht. Folge, Gerichtsvollzug, sie fällt tot um, er fällt tot um, wird hinausgetragen. Das ist die Situation, wenn nicht die Gnade herrscht, sondern Gerechtigkeit und Gericht der Engel. Denn in Israel waren alle wohl gläubig an den Herrn Jesus, die eine Seite, aber gleichzeitig Eiferer für das Gesetz. Und wo Eifer für das Gesetz vorliegt, ist Gott getreu den Gesetzgebern gegenüber, nämlich, dass er sie in ihren Befugnissen in Bezug auf das Gesetz und alle Belange des Gesetzes amtieren lässt, im Amte behält. Die Konsequenzen sind dann eben da, nicht? Und das nun, weil im tausendjährigen Reich, wo einerseits diese paradiesischen Zustände herrschen, andererseits unbarmherzig gerichtet wird, da geschieht endlich das, wonach eine gottlose Menschheit schon seit Menschengedenken schreit, nämlich, wo ist da der gerechte Gott, der da zuschaut, all die Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit unter den Menschen? Ne? Da haben sie es dann einmal. Ne? Da ist er auf einmal so da, dass alle nach den tausend Jahren genug haben. Ne? Und reich sind für Einflüsterungen des eben neu wieder losgelassenen Satans, besserer Zeiten, hörig sind. Nicht wahr?
Und das Neugier auch.
Und so weiter und so weiter. Ja. Deshalb sind wir nicht mehr sehr traurig, wenn das tausendjährige Reich nur tausend Jahre dauert. Ja. Das ist dann die Endsumme, die Gott den Engeln zieht, die Bilanz von ihrer Weisheit am Ende der tausend Jahre. So gründlich, dass Gott nicht noch einmal tausend Jahre entsprechend einschalten wird. Da gilt dann auch endlich, jetzt hat Gott dafür gesorgt, dass seine Geschöpfe sämtliche Experimente haben durchführen können, auskosten können, die nach Meinung der Geschöpfe, es seien Engel oder Menschen, in Frage kommen könnten, um ohne Gott etwas fertig zu bringen. Ja. Können wir von hier aus die wunderbare Stellung unter der Gnade Gottes neu anbeten, zur Kenntnis nehmen, ins Herz fassen. Soweit. In der Fortsetzung unserer Betrachtung des Themas, was war, wird sein, was geschah, wird geschehen, schlagen wir ein Wort auf aus Hiob 8, Vers 7. Thank you. Dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende sehr groß werden. Passt ausgezeichnet zum Wort Salomos, dass das Ende einer Sache gewaltiger ist, größer, herrlicher als ihr Anfang. Was Hiob im Anfang seines Lebens, des Glaubens war, das ist für heutige Begriffe unfassbar. Wir können jetzt nicht darauf eingehen. Er war König, er war Priester, selbstverständlich Familienvater, Herdenbesitzer, Richter, Armenfürsorger. Wir können nennen und denken an was wir wollen. Hiob war alles in allem. Ein Fürst der Fürsten. In seinem Anfang. Und sein Ende war größer, umfassender, gewaltig, gegenüber, gemessen an seinem Anfang. Das Wort noch unterwegs in unserer Betrachtung. Nachdem wir die gewaltigen Schöpfungen Gottes beachtet hatten, die Himmel und die Erde, die einmal waren, heute Himmel und eine Erde existieren, schon in zweiter Reihe, wissen wir, dass das, was war, einmal sein wird. Das, was war, war herrlich, aber das, was sein wird, wird nicht mehr zu vergleichen sein mit dem, was war. An Herrlichkeit. Und das, was ist, hat Salomo gesagt, längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns waren, und wird wieder sein. Solches tut Gott zwei oder dreimal. Und wenn er das dritte Mal etwas tut, dann ist dann vollkommen. Oder mindestens das vierte Mal. Zwischen den Himmeln, die waren, und den gegenwärtigen Himmeln und der Erde, fand eine Katastrophe statt. Und zwischen den gegenwärtigen Himmel und der Erde und den neuen Himmel und der neuen Erde findet wieder eine Katastrophe statt. Wir haben schon darauf hingewiesen, diese Katastrophen werden mit den Ausdrücken Tohu Wabohu im Hebräischen zusammengefasst. Wüst und leer, zu Deutsch. Wüst und leer. Deshalb haben wir schon wieder die Tatsache vor uns, nicht nur ist das, was wunderbar war, wieder einmal da, in neuester Auflage, noch wunderbarer, sondern auch alles, was war, nicht nur an Gerichtsvollzügen Gottes, sondern an erschütterndsten Tieflagen, von einer erschütterten, beinahe vernichteten Schöpfung. Das war jeweils Tohuwabohu. Das war einmal. Und das wird wieder sein. Und was dort geschah, wird noch einmal, ja ein drittes Mal geschehen. Wir lesen. 2. Petrus 3, 10 haben wir schon beachtet. Wir schlagen auf Jeremia 4, 23. Vers 21. Ja, wir müssten schon Vers 20 oder 19 lesen. Jeremia heißt auf Deutsch, welchen Jehova erhöht. Wen hat der Herr wirklich erhöht? Jesum zuerst ans Kreuz. Das heißt Jeremia. Nachdem er ans Kreuz erhöht wurde, hat Gott ihn noch einmal erhöht. Wie hoch? Über alles und jeden Namen, der genannt wird. Vers 19. Meine Eingeweide, mir ist Angst. Über diesen Ausdruck und seine Bedeutung, meine Eingeweide, wäre beinahe ein ganzer Bibelkurs würdig, gehalten zu werden. Ich darf hierzu nur das eine sagen, dass im Neuen Testament das Wort Eingeweide, sagen wir einmal, 7-mal vorkommt. Dürfte ungefähr stimmen. Von den 7-mal ist dieses Wort von den Übersetzern nicht mit Eingeweide übersetzt worden. Sie haben sich des Ausdrucks Eingeweide geschämt und es nicht für gut gefunden, was Gott für gut gefunden hat. Nur einmal haben sie diesen Ausdruck mit Eingeweide übersetzt, wo sie es für würdig erachtet haben, nämlich dort, als die Eingeweide des Judas geborsten sind. Dort ließen sie Eingeweide gelten. Aber an den Stellen, wo der Geist Gottes bezeugt, dass die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes auch bei uns offenbar werden sollten, da haben sie nicht gewagt, Eingeweide zu schreiben. Wo übersetzt ist, wie ich mich nach euch sehne mit dem Herzen Jesu Christi, ne? Wir kennen die Stelle, steht im griechischen Text mit den Eingeweiden Jesu Christi. Es ist erschienen die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, sprich die Maria oder der Zacharias, weiß nicht mehr, voll Heiligen Geistes, ist übersetzt. Der Geist Gottes hat gemeldet, sind erschienen die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Wir begreifen die Übersetzer nicht. Das war zu, oder wäre zu unästhetisch, die Dinge so zu übersetzen, wie sie dastehen. Was sollen wir hierzu sagen? Die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Wo liegt der Sitz der Zeugung, der Empfängnis des neuen Lebens? Wo? Wo allein wird an sich verderbliches Material, wie zum Beispiel Fleisch, von der Verderblichkeit, der eigenen Verderblichkeit, umgestaltet in den Bestand eines lebendigen Menschen? In welcher Apparatur? In den Eingeweiden. Nicht das Herz und nicht die Lungen und nicht dergleichen hochwertige Organe besorgen diesen wunderbarsten Dienst der Verwandlung. Nur die Eingeweide. Paulus darf ja feststellen, dass die Glieder am Leibe des Menschen, die die Unehrbareren zu sein scheinen, in unseren Augen. Erstens, die sind, die gerade nötig sind, in besonderer Weise, und die wir mit unserer größeren Ehrbarkeit umgeben. Das, was hier der Geist Gottes empfiehlt oder feststellt, das tut Gott selber zuerst vollkommen. Er wusste, dass die Eingeweide von uns nicht hoch im Kurs geachtet sind. Siehe die Übersetzer, nicht wahr? Liebe Geschwister, das ist aber eine Abirrung, eine gut gemeinte humanistische Abirrung. Womit, wodurch, durch welche Art der Kraft Gottes werden wir verwandelt in sein Bild? Durch die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Wir, die wir Fleisch sind und dem Verderben verfallen, können nur verwandelt werden in das Ebenbild Gottes. Durch die Eingeweide seiner Barmherzigkeit. Denn er hat den Tod verschlungen. Ja. In seine Eingeweide der Barmherzigkeit. Und in der Kraft seiner Barmherzigkeit allein verwandelt er unser Fleischeswesen in Geist und Leben. Zu einem Bestand seiner selbst, nämlich zu Gliedern seines Leibes. So sehen die Dinge ein wenig beachtet, beginnen sie auszusehen. Das, was in unseren Augen verwerflich ist, nicht? Nichts ist unehrbar, das schmückt Gott. Das hat Gott erwählt, um das Wunderbarste darzustellen, festzuhalten.
Grüß Gott, Entschuldigung.
Guten Abend.
Entschuldigung,
das
war
schnell. Wichtig ist noch alles. Entschuldigt auch mich, dass ich gestört habe, indem ich so lange an dem Ausdruck meine Eingeweide verwandt habe. Es tobt in mir mein Herz. Ich kann nicht schweigen, denn du, meine Seele, hörst den Schall der Posaune, Kriegsgeschrei. Zerstörung über Zerstörung wird ausgerufen. Wann wird das der Fall sein? Am Ende der Tage, zur Zeit der Zornschalen. Wer schreit hier, meine Eingeweide? Jeremia, das heißt, der, welchen Jehova erhöht. Was geschieht bei diesen Gerichten? Das erschüttert die Barmherzigkeit Gottes. Und wir Frommen sagen, das geschieht ihnen ganz recht. Und es wäre nicht recht, wenn die nicht ewig gepeinigt würden. Und der Geist Gottes schreit, meine Eingeweide. Zum Glück tragen ausgerechnet die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes den letzten Sieg davon. Rühmen sich wieder das Gericht. So hat Gott die Eingeweide erhöht. Jetzt. Denn das ganze Land ist verwüstet. War das einmal? Ja. Geschah es noch einmal, ja, schon in der Vergangenheit. Das ganze Land ist verwüstet. Das hebräische Wort für Land, Ge, aber ist gleichzeitig das Wort für die ganze Erde. Die ganze Erde ist verwüstet. Wo haben wir das plötzlich? Bitte schön. Ja, also, malen Sie mal einen Platz an. Das ganze Land ist verwüstet. Das letzte Mal, wenn das erscheint, dann heißt die ganze Erde ist verwüstet. Plötzlich sind meine Zelte zerstört. Das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Jeder Menschenleib ist ein Zelt Gottes. Sind seine Zelte. Alle sind zerstört. Ist das eine Klage Gottes? Ein Jammer. Ja, wenn ich zusehen müsste, wie ein Haus, sagen wir mal, ein prächtiges Einfamilienhaus, das mit wirklich mit Liebe und Umsicht und Weisheit hoffentlich und weiß mit allem Schönen gebaut ist, plötzlich vollständig in Trümmer gelegt wird. Nicht? Das würde mich auch ein wenig berühren. Nicht? Geschweige denn, wenn ein Schöpfergott ein Lebewesen geschaffen hat, liebevoll in seinem Bilde und so weiter. Also, meine Zelte hänge in einem Augenblick. Wie lange soll ich das Panier sehen? Zeichen des Gerichtes. Den Schall der Posaune hören? Denn wer wird sich zum Kriege rüsten, steht geschrieben bei Paulus, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt? Den Schall der Posaune hören, denn mein Volk ist närrisch, nicht kennen sie, mich kennen sie nicht. Törichte Kinder sind sie und unverständlich. Weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht. Und jetzt, richtig Gedankenstrich, Elberfelder. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist Tohu Wabohu. Genau das gleiche Wort wie vorhin. Und der Himmel und sein Licht ist nicht da. Ich schaue die Berge an. Die Berge bedeuten die Reiche dieses Kosmos, dieser Welt. Ich schaue die Berge an und siehe, sie beben. Und alle Hügel schwanken. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da. Alle Zelte sind abgebrochen. Und alle Vögel der Himmel sind entflohen. Ich schaue und siehe, der Karmel ist eine Wüste und alle seine Städte sind niedergerissen vor Jehova, vor der Glut seines Zorns. Das, was war, Tohuwabohu, ist das, was sein wird. Und was geschah, wird geschehen. Wir schlagen jetzt auf Jesaja 34, Vers 11. Ein gewaltiges, wunderbares Wort. Jesaja 34, Vers 11. Schon Vers 8. Denn Jehova hat einen Tag der Rache, ein Jahr der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Das ist die Situation. Vers 11. Und Pelikan und Igel nehmen es in Besitz, und Eule und Rabe wohnen darin, in den Gebieten Edoms. Und jetzt kommt das wunderbare Wort. Und er zieht darüber die Messschnur der Öde des Tohu und das Senkblein des Bohu, der Leere. Wieder genau die gleichen beiden Worte. Es freut mich, dass mit diesen beiden unheimlichen Worten, wüst und leer. Vom Geiste Gottes zwei Begriffe, zwei Dinge verknüpft sind, verbunden sind, die einem Architekten sehr viel zu sagen haben. Wenn ich Messschnüre sehe, und ihr auch, dann wisst ihr schon etwas. Da ist etwas Neues geplant. Und wenn ich ein Senkblei sehe, dann sage ich, es ist nicht nur geplant, sondern jetzt beginnt etwas Neues gebaut zu werden. Der Gott, der aus der Finsternis das Licht rief und aus dem Tode das Leben und die Sünde weißer macht als Schnee, reiner als Wolle, die Sünde. Der Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt, steht das geschrieben. Wo im Alten Testament? Bei Paulus, Römer 1. Der Prüfstein unseres Glaubens, ob der Gottes würdig und echt ist, heißt, können wir Gott glauben, dass er seiner Gerechtigkeit gemäß, seiner Weisheit gemäß, seiner Liebe gemäß imstande ist, einen Gottlosen, einen Gesetzlosen augenblicklich zu rechtfertigen. Vermag das unser Gott? Ja, jetzt kommt es darauf an, ob wir Glauben haben. Ob wir einen Glauben Abrahams haben, denn Abraham war noch nicht gerecht vor Gott. Gott spricht zu ihm, blicke in den Himmel, führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, also wird dein Sohn sein. Er glaubt Jehova und Jehova rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Er konnte kaum Atem holen, war er schon Gottes Gerechtigkeit geworden. Das ist, liebe Geschwister, die Straße, die die Gerade heißt. Dass Gott den kürzesten Weg ermöglicht hat, einen verlorenen Sünder von einem Augenblick zum anderen zum rechtmäßigen Erben Gottes und Christi umzugestalten, von einem Augenblick zum anderen, in dem Augenblick, wo der Herr Jesus in mein Leben tritt, ist er meine Gerechtigkeit, mein Heil, mein Reichtum, mein Leben, mein Alles. Augenblick vorher war ich verloren, gottlos, ohne Gott in der Welt. Für unseren Gott sind die Zustände wüst und leer nicht hoffnungslose Zustände, sondern Voraussetzung, dass er etwas Neues bauen kann. Tohu, wüst, ist für ihn die Voraussetzung, dass er Messschnüre ziehen kann. Und leere Gefäße sind Voraussetzung für ihn, dass er bereits etwas Neues beginnen kann. Mit dem Senkblei einen neuen Grund legen kann für ein neues Leben, für eine ganze neue Schöpfung. Das steht im Alten Testament. Ist das auch Evangelium? Haben wir nicht persönlich schon einmal oder mehrmals dann und wann erlebt, mein Leben ist wüst und leer? Das war für Gott der willkommenste Bauplatz. Da war er schon daran, in meinem Leben die Messschnüre des Neuen alle schon auszumessen fürs Neue und das Senkblei einzusetzen, um mich auf einen neuen Grund zu stellen und ein ganz Neues mit mir anzufangen, weiterzuführen und zu vollenden. Tohu wa bohu bedeuten für Gott Messschnur und Senkblei. Er hat darüber die Messschnüre der Wüste und das Senkblei der Leere gezogen. Was sollen wir hierzu sagen? Wunderbar. Ja. Wenn Gott irgend ein Gericht verfügt,